die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Trash Podcast. Ich bin der Carlo und wie immer an meiner Seite der Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Carlo.
Hallo. So, wie ist die Lage?
Super. Mir geht's gut. Ich bin kurz davor, einen großen Umzug nach Berlin zu bewältigen. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Deswegen habe ich keine Corona-schlechte Laune.
Sehr schön, sehr schön.
Bei dir auch alles gut?
Mir geht's auch soweit gut. Mhm. Gesund und immer motiviert, neue Filme zu entdecken.
So muss es sein.
Ja, genau. Wir haben uns heute wieder getroffen, weil wir natürlich wieder zwei wundervolle Streifen oder auch nicht am Start haben, über die wir reden wollen. Heute wird's affig-haarig und ziemlich Viva Las Vegas, würde ich mal behaupten.
Aber volles Rohr.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal durch, reisen aber heute mal in der Zeit zurück. Und ich sag gleich nochmal, was ich jetzt vergessen habe. Heute geht's natürlich um Rückkehr zum Planet der Affen von 1970 und Crime is King von 2001.
Richtig.
Da hätte ich fast vergessen.
Ja, ich hab auch nicht dran gedacht. Gut, dass du, ja, dass du fit bist.
Wurscht. Jo. Damit hätten wir es erledigt jetzt. Aber so ist das auch live beim Podcast. Nun gut, also wie schon gesagt, wir reisen zurück in der Zeit, starten im Jahr 2001 mit Crime is King.
Jawohl.
Meine Frage gleich an dich zu Anfang. Wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie war damals dein Eindruck?
Ich habe ihn vorgestern das erste Mal gesehen.
Jawohl.
Ganz frisch also. Okay. Ich will noch nicht auf die Qualität eingehen, aber ich kann eine kleine Anekdote bringen. Und zwar war Crime is King auch, ich sag das immer wieder, ihr merkt schon, dass ich früher viel Fernsehen geguckt habe, aber Crime is King gehörte auch zu den Filmen, die ich damals über Premiere kennengelernt habe. Dieser Film lief erst auf, ich glaube es war da Premiere, wie hießen da nochmal, Premiere Select, Sky Select heißt es jetzt.
Premiere World oder so?
Irgendwie so oder Cinedome
oder
irgendwie so, genau. Und wenn man die Cinedome-Sender angewählt hat, kamen da eigentlich rund um die Uhr immer Trailer zu den jeweiligen Filmen, die da liefen. Und einer davon war auch Crime is King. Und ich war damals natürlich noch nicht mal 10 Jahre alt. Aber der Trailer war halt schon faszinierend damals, als ich diesen Trailer immer gesehen habe und ich wollte ihn immer gucken. Und als ich dann die Chance hatte, alt genug war oder meine Eltern mir den auch geholt hätten, wie auch immer, habe ich es leider nie in Anspruch genommen. Und es hat dann tatsächlich bis zu dieser Trashcast-Ausgabe gebraucht, bis ich endlich einmal Crime is King gesehen habe.
Nicht schlecht. Praktisch 2 Jahrzehnte.
Ja.
Fast.
Ja. Bei dir?
Ja, also ich kann mich erinnern, ich war in der Mitternachtspreview von Blade 2. Mhm. Der lief ja 2002.
Ja.
Und auch Crime is King lief ja erst im Frühsommer 2002 bei uns an.
Ja, im Mai.
Und da lief der Trailer vor Blade 2. Ist ja, Crime is King ist ja auch von Warner und Blade ist ja auch von Warner. Mhm. Deswegen hing dieser Trailer vor Blade 2. Und dann habe ich mir gedacht, oh, Kevin Costner, Kurt Russell.
Ja.
Coole Sache. Mhm. Glaube ich, werde ich demnächst mal gucken, wenn er dann startet. Naja, und ich habe gewartet und gewartet, dass unser Kino diesen Film bringt. Und er lief nicht.
Okay.
Einfach, ja, ich glaube, war wieder einer dieser typischen Filme, die in Deutschland mit wenig Kopien gestartet wurden. Mhm. Und dann habe ich ihn erst mit dem DVD-Release gesehen.
2003 dann wahrscheinlich.
2003 oder was.
Ja.
habe ich mir den mal mitgenommen im Müller.
Okay.
Und dann habe ich ihn erstmalig dann gesichtet und ja, ich fand ihn gut damals auch. Er hat mir richtig gut gefallen.
Okay.
Ja. Naja, und jetzt habe ich ihn ich glaube jetzt das dritte Mal gesehen mit der Auffrischung jetzt für den Podcast.
Okay, hast du ihn dazwischen dann nochmal gesehen irgendwie? Also zwischen der Erstsichtung?
Irgendwann mal habe ich ihn dann auch mal vielleicht vor 10 Jahren dann nochmal auf DVD geguckt.
Ja.
Also auf jeden Fall müsste es das dritte Mal jetzt gewesen sein. Dreimal habe ich den Film auf jeden Fall jetzt schon gesichtet.
Okay. Na ja. Gut.
Okay. Würdest du dich an die Inhaltsangabe heranwagen?
Natürlich. wie gewohnt inzwischen lese ich einfach die Inhaltsangabe von Movie Break vor. Und die ist knackig kurz und fasst das Wesentliche zusammen. Denn da heißt es, 5 Ex-Knackis überfallen während der internationalen Elvis-Wochen in Las Vegas als Elvis-Doubles verkleidet ein Casino-Hotel. Sie hinterlassen ein blutiges Schlachtfeld und fliehen mit dem Helikopter. Doch die Polizei ist ihnen dicht auf den Fersen. So. Ob das schon alles ist?
Ich glaube nicht ganz.
Nee, denn die Synopsis auf Movie Break spart einen ganz wesentlichen Teil aus, denn der Protagonist des Films ist ein gewisser Michael Zane, gespielt von Kurt Russell, und ein gewisser Murphy heißt er, ne?
Ja.
Murphy, gespielt von Kevin Costner. Und die erbeuten, glaube ich, irgendwie 3 Millionen US-Dollar. Und eigentlich hat der Murphy sich gedacht, ich baller die alle über den Haufen, die meine Komplizen, und mache mich dann selbst aus dem Staub damit. Das klappt natürlich nicht. Und im Prinzip geht es in dem Film dann darum, zu sehen, wie letztlich Michael Zane und Murphy sich darum bemühen, das Geld für sich zu beanspruchen.
Ja. Ja. Also gut, das war jetzt dann noch ziemlich ausführlich.
Ja.
Ja. Ja. Also. Crime is King.
Ich habe ja schon etwas
abgeguckt auf deiner Letterboxd-Bewertung,
ja,
die mir untergekommen ist, wie ich letztens den Film auch nochmal neu bewertet habe.
Mhm.
Dann habe ich schon gesehen, oh weia. Pascal. Ja, erzähl einfach mal, wie hat dieser Film auf dich gewirkt?
Okay. Das erste, was mir relativ schnell aufgefallen ist, ist, dass dieser Film versucht, so ein bisschen im Fahrwasser von Quentin Tarantino mitzuschwimmen.
Mhm.
Also was Sound, Optik und coole Posen angeht, merkt man schon recht deutlich, dass da sich darum bemüht wird, irgendwie so ein bisschen Tarantino-Style umzusetzen. Ich muss auch sagen, ich glaube, es ist so bis zu dem Überfall auf das Casino, hatte mich der Film auch relativ gut unterhalten, denn, wie du schon gesagt hast, Kurt Russell und Kevin Costner sind schon mal zwei Charisma-Bolzen, dann hast du ja auch noch Christian Slater und, wie heißt denn der andere nochmal?
David Arquette
hast du noch und
Arquette,
glaube, es gibt, da gibt es, glaube ich, noch jemanden, aber
Courtney Cox.
Ja, genau, Courtney Cox ist dann die Mutter eines Jungen, der Zeuge wird irgendwie, wo das Geld dann versteckt ist, bla bla bla. Jedenfalls bis zu dem Überfall fand ich, das war so ein schöner, ein bisschen, ja, Augenzwinkern da und ein bisschen schroffer. Neo-Western trifft auf Heist-Movie, trifft auf Männerfilm, kann man schon fast sagen, ne?
Ja.
Danach hat es für mich allerdings ganz rapide abgenommen. Denn dann ist es ja so, dass Murphy seine ganzen Komplizen bis auf Michael Zane aus dem Weg räumt. Michael Zane hatte natürlich eine schusssichere Weste an. Wer kennt es nicht? Und dieser ist dann dazu gezwungen, mit Courtney Cox und ihrem ätzenden Jungen zusammenzuarbeiten. Und was heißt zusammenzuarbeiten? Aber die sind dann quasi ein Team, während Murphy durch die Weltgeschichte von Amerika tingelt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das relativ gelangweilt sogar.
Ja, also ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe manche Sachen gleich wiedererkannt. Mhm. Aber ich fand ihn jetzt auch gleich ab den ersten Minuten wieder ganz ansprechend. Also es ist klar, ja, Tarantino-Style ist da abgekupfert worden. Mhm. Keine Frage. Funktioniert aber, finde ich, auch ganz gut soweit. Mhm. Und ja, Casino ausrauben haben wir ja auch schon 180.000 Mal gesehen, auch 2001 schon 180.000 Mal.
Ja.
Ist aber in Anbetracht dessen, was der Film eigentlich dann im Ganzen auch sein will und wie er aufgezogen ist, für mich ein ziemlich unterhaltsames Stück auch gewesen, auch jetzt wieder nach dem dritten Mal. Und ich habe vieles neu entdeckt und finde auch, dass halt einfach die Schauspieler auch den Film weitestgehend tragen. Selbst die Mini-Auftritte von Christian Slater und Consorte. Mhm. Ja, und ja, was halt absolut das Zugpferd ist und was mega cool ist, ist halt einfach die Performance von Kevin Costner. Diese alte Rampensau. Ich meine, wann hat der mal wirklich einen Bösewicht spielen können und das so, ne?
Ja,
genau. Und wie hat dir, ich weiß ja, du magst ja Kevin Costner auch, mhm, als Schauspieler. Mhm. Und wie war er für dich in dieser Rolle? Fandest du es eher absolut deplatziert oder doch mal wirklich mal was ganz was anderes?
Zum damaligen Zeitpunkt war das angesichts seiner Karriere sicherlich was Neues. Und ich fand auch, dass er das schön süffisant gespielt hat. Also die Performance an und für sich hat mir schon gefallen. Wie du schon gesagt hast, ich mag Kevin Costner. Und ich finde es auch schön, wenn er mal so Rollen übernimmt, die eigentlich so ein bisschen gegen sein Image ja, gestrichen sind. Das ist hier so, denn er spielt den Bösen in Crime is King. Und das, ja, das macht er auch charismatisch. Ist ja auch ein Charisma-Bolzen, stimmt schon. Das war dann, glaube ich, auch so die Zeit, wo Kevin Costner schon langsam Kassengift war oder schon relativ Kassengift war.
Ja, schon längere Zeit.
Genau. Hatte auch schon mit ein paar großen Böcken wie Postman und Waterworld ordentlich daneben gegriffen. Und so Dinger wie Crime is King oder zuletzt haben's du und ich ja in einem Hatecast auch Mr. Brooks besprochen. Das war ja auch nochmal eine ganz neue Rolle, dass er da wirklich mal so einen Serienkiller spielt, auch wieder die Rolle eines Bösen. Deswegen würde ich auch sagen, das, was mir am besten noch gefallen hat an Crime is King, ist auch die Performance von Kevin Costner, der das wirklich, der da Bock drauf hatte, das merkt man schon. Und er macht das ja auch gut. Und aber es reicht halt nicht. Für mich hat es nicht gereicht, denn wir können da gleich mal auf Kurt Russell zu sprechen kommen, den ich natürlich mag, der auch charismatisch ist und auch Charakterfresse und guter Schauspieler, aber die Figur hat mich halt nicht mitgerissen. Das liegt natürlich auch daran, dass er große Strecken des Films irgendwie mit Courtney Cox und ihrem Sohn zusammen rumhängt. Und ich habe echt immer so ein Problem damit, wenn in so erwachsenen Filmen, die auch relativ brutal sind, und Crime is King hat ja auch einige brutale Spitzen, wenn du dann immer noch so ein Kind dabei hast und du weißt halt genau, dass dieses Kind das sorgt halt letztlich dafür, dass der Film eben doch nicht in die Vollen gehen wird und dass der Hauptdarsteller eben doch nicht so morallos handeln wird, weil er sich dann doch irgendwie durch diese Umstände in eine Familienkonstruktion gedrückt sieht. Und das hat mir nicht gefallen. Also das hat für mich auch viel Wucht rausgenommen, die zu Anfang noch da waren. Ja, und dann habe ich natürlich auch noch was zu sagen über den eingangs erwähnten Tarantino-Flair, den ich auch echt, also den bin ich so satt. Heute noch mehr als damals natürlich. Also ich bin dann einfach so satt, wenn Leute versuchen, auf Tarantino zu machen. Ich fand, dass Guy Ritchie der Einzige gewesen ist, der es gut gemacht hat damals. Aber wenn man sich mal bedenkt, was so um die Jahrtausendwende, was da alles für Tarantino-Nachahmer gekommen sind, boah.
Ja.
Ja.
Obwohl das natürlich oder der Film entstand auch zu einer Zeit, wo ja erstmal lang Pause war. Tarantino 97, Jackie Brown. Und dann war ja bis 2003, bis der erste Kill Bill kam, ja relativ ruhig.
Genau.
Um Tarantino. Und in diesem Zeitrahmen sind ja wirklich viele Nachahmer entstanden. Da war das aber alles auch noch nicht wirklich so ausgelutscht.
Eben. Deswegen muss ich auch sagen, dass das heute aus der heutigen Sicht natürlich nochmal ein bisschen extremer ist, dass mich das eher gelangweilt hat, als dass ich das wirklich feiern konnte, diese Stilistik. Wobei, da muss ich auch nochmal sagen, du weißt ja auch, ich bin ja Western-Fan, das weißt du ja. Ja. Ich hatte mich erst gefreut, dass der Film wirklich auf dieses Western-Ambiente baut. Also ich dachte, das wird wirklich so ein schöner, knautschiger, knarziger, fetziger Neo-Western. Das Versprechen hat er dann ja so halb eingelöst, würde ich sagen. Also du hast da schon so klassische Western-Tropen natürlich. Es geht um Geld, das wieder beschafft werden muss. Du hast einen nicht immer ganz durchsichtigen Protagonisten. Du hast einen absolut bösen Antagonisten, dann hast du natürlich noch die Frau und das Kind, die da irgendwie auf seine Odyssee mit eingespannt werden, großer Showdown und so weiter und so fort. Das wirkte so ein bisschen in Anbetracht dieses Tarantino Abkupfern für mich ein bisschen bemüht.
Ja. Parallel fällt mir immer dazu ein, wenn ich an Crime is King King natürlich denke, Reindeer Games mit Ben Affleck.
Ja.
Mhm. Weil da wird ja auch ein Casino ausgeraubt und so vom Aufbau her ähneln sich die Filme dann natürlich etwas.
Okay, den habe ich also nie gesehen. Ist das,
ja,
heißt der
den,
in Deutschland,
musst du mal gucken.
Heißt der in Deutschland Wild Christmas?
Der heißt White Christmas.
Ja.
Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der jetzt in Deutschland White Christmas heißt oder in Amerika.
Okay, aber es ist Wild
oder
Christmas.
Also entweder Reindeer Games oder White Christmas.
Ja,
du wirst den gleichen Film finden.
Okay.
Ja, den musst du mal gucken und dann mit dem Wissen, das du jetzt zu Crime is King hast, irgendwie, also mir kommt er da immer in den Kopf, wenn ich Crime is King gucke.
Okay. Ja. Spielt da Gary Sinise mit?
Ja.
Ah, okay. Mhm. Alles klar. Mhm.
Und ja. Ja. Nee, kann ich nachvollziehen, was du da sagst. Du hast ja die Gewaltspitzen angesprochen.
Mhm.
Wie fandest du jetzt insgesamt dann so die Action, die der Film bietet und auch die grafische Gewaltdarstellung, weil ja Crime is King doch schon sehr, damit eigentlich hausieren geht.
Ja, ist ja auch eine FSK 18, ne?
Ja.
Also da muss man natürlich auch wieder so ein bisschen den Kontext sehen zwischen heute und damals. Früher war das definitiv ein 18er. Der hat einige brutale Szenen, das sind zumeist Schießereien. Es gibt ja zum Beispiel eine Szene, wenn Kevin Costner dann und seine Gang mit dem Helikopter fliehen und Kevin Costner dann als letzter noch unten ist und die Polizisten erschießt, die alle aufs Dach kommen, um zu versuchen, die Gangster zu stoppen, und Kevin Costner erschießt die und das Blut spritzt halt so an die Wände und da ist wirklich dann alles irgendwann rot besprenkelt. Ich weiß nicht, ob der heute noch eine 18er ist.
Ist er noch.
Ja, ist ja klar, aber ich meine jetzt gefühlsmäßig.
Achso, du meinst, ja, gut, möglich, dass er heutzutage eine 16er bekommen würde.
Ich würde sagen, dass er vielleicht eher 16er ist, aber doch, der ist auf jeden Fall nicht handzahm, sagen wir es so. Also der hat schon seine Gewaltspitzen und ist jetzt nichts sonderlich übermäßig Krasses, wo man mit Kumpels vielleicht heutzutage noch lange drüber reden wird, aber ist ein Erwachsenenfilm, also entsprechend ist auch die Gewalt, aber die ist nicht übertrieben. Man könnte vielleicht sagen, dass sie übertrieben in der Inszenierung ist, weil da gibt es ja dann doch schon wieder sehr viele inszenatorische Spielereien, schnelle Schnitte, ich glaube auch Zeitlupen. Es gehörte damals irgendwie dazu. Das sind so.
Ja, ich weiß es nicht. Hat angefangen zu dieser Zeit, dass Actionsequenzen und so wild geschnitten wurden. Das war übrigens auch ein Punkt, der mich dieses Mal ziemlich gestört hat.
Ja.
Also ich finde, die Action, die war handgemacht, war orientiert an den 80er Jahren, schön knackig auch, Maschinengewehrfeuer, gute Schießereien.
Vor allem auch
würde ich jetzt mal sagen, also klassische,
genau, einfach, vor allem
klassisches auch, Geballer.
Genau, vor allem auch immer in Anbetracht, so wie Räumlichkeiten genutzt werden und so weiter, ne? Das war schon sehr klassisch.
Ja, und aber halt eben, wie die teilweise mit diesen Zeitlupen Schnitten, wirklich wilden Schnitten hantiert haben. Furchtbar. Das war richtig störend.
Ja. Das passt dann auch wieder so möglichst hip und fesch sein. Da können wir dann natürlich jetzt auch nochmal einen Schritt zurücksetzen, und zwar können wir zum Vorspann kommen, wenn diese zwei CGI-Skorpione gegeneinander kämpfen.
Ja.
Boah! Unfassbar. Und das Schlimme ist, dieser CGI-Skorpion kriegt auch nochmal einen Einsatz im Film.
Ja. Gucken aus wie Transformer.
Ja, und es ist ja unfassbar billig, wie das aussieht. Nämlich einer dieser Skorpione ist einmal in dieser Geldtasche drin, ne? Im Finale und beißt dann den Murphy. Das ist ja unfassbar. Ja, ich hatte da schon so ein bisschen ungutes Gefühl, als ich das Opening gesehen habe, wo diese beiden Skorpione da so wild am Kämpfen sind und das so aussieht wie, weiß ich nicht, Godzilla kämpft gegen King Kong. Total episch und cool und boah, ist das krass.
Also in dieser Hinsicht kann man Crime is King schon ganz gut den Trashcast in gewisser Weise zuordnen. Ja. Es ist ja auch ein Film, der absolut unbekannt ist nach wie vor. Der ist maßlos untergegangen.
Ja, also
an den Kinokassen.
Da kann ich jetzt einmal hier.
In Deutschland. Ich kenne keinen, der den Film wirklich kennt.
Ja, da muss man wirklich sagen, der ist ja auch, glaube ich, damals an der US-Kasse extremst gefloppt. Ich glaube, der hat ein Drittel von seinen 42 Millionen US-Dollar Budget eingespielt und hat dann bei der Goldenen Himbeere ordentlich abgeräumt. Da haben ja der schlechteste Film, Kevin Costner, schlechtester Schauspieler, Courtney Cox, schlechteste Schauspielerin, schlechtestes Drehbuch und schlechtestes Leinwandpaar. Kurt Russell mit Kevin Costner oder Courtney Cox. Also das war schon ein extremer Flop, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass wir von dem Regisseur, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Landsmann? Ist das ein Amerikaner?
Der hat einen deutschen Nachnamen.
Ja, der Vorname könnte auch deutsch sein, weil es ist ja Demian und nicht Damien. Also Demian Lichtenstein oder Damien Lichtenstein? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, von dem hast du ja auch überhaupt nichts mehr gehört. Ich glaube, der war noch ein bisschen im Serienbereich tätig, hat noch eine Doku gemacht oder so. Aber das ist genau der gleiche Effekt, der damals auch Way of the Gun eingeholt hat. Also der Christopher McQuarrie-Film, der ja auch so ein bisschen Neo-Western-Tarantino-Vibe, zwei große Schauspieler mit damals große Schauspieler Ryan Phillippe und Benicio del Toro. Und dann ist die Karriere halt komplett gegen die Wand gefahren worden von dem Christopher McQuarrie, bis er dann natürlich mit Jack Reacher und Mission Impossible ein Wahnsinns-Comeback hingelegt hat. Aber nebenbei natürlich noch als Drehbuchautor. Wollen wir nicht unterschlagen.
Ja.
Ja, und deswegen, Crime is King hat immer noch so ein bisschen so Way of the Gun-Vibes bei mir, dass die sich irgendwie so ein bisschen ähnlich sind. Die sind so zwei Karrierekiller einfach.
Ja. Ja, das war auch Also man findet, ich finde es trotzdem interessant, es ist eine Warner Bros. Pictures Produktion. Und ich glaube, so ein Neuling, so ein Budget dahin zu hauen und sagen, jetzt mach mal hier was deine Stars, die ja dann zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht mehr die Megastars waren, ist aber dann trotzdem für so ein Studio tapfer.
Ja, es ist waren auch immer andere Zeiten natürlich, aber ja, es ist schon mutig, da so ein Ding rauszuhauen, genau. Aber wie gesagt, ich kann schon verstehen, dass sie den finanziert haben, auch wenn 43 Millionen US-Dollar jetzt schon satt sind. Aber du hast halt natürlich mit zwei Superstars, die damals wahrscheinlich auch noch gut Geld verdient haben, Kevin Costner und Kurt Russell, dann hast du noch, ja, Christian Slater, aber Courtney Cox, okay. Und du hast natürlich auch noch immer, dass du das so als coolen Actionfilm vermarkten kannst oder coole Actionkomödie. Da geht ja auch sehr ins Komödiantische teilweise, beziehungsweise versucht ist.
Ja.
Ja, da hätten sie jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt mit gerechnet, dass das so ein Minusgeschäft wird.
Nee. Na? Aber wie schon gesagt, völlig untergegangen, kennt kein Mensch mehr.
Ja.
Ist auch nie irgendwie jetzt noch auf einem neuen Medium veröffentlicht worden. Die DVDs sind alle out of print.
Wäre eigentlich mal ein Fall für Koch Media, ne?
Ja. Ja. Oder in Amerika fürs Warner Archive.
Mhm.
Aber auf jeden Fall ziemlich in der Versenkung verschwunden, wenn ihn nicht mal Tele5 irgendwann nachts bringt. Oder ja. So. Aber ich habe ihn jetzt im Fernsehen auch schon lange nicht mehr gesehen, irgendwie beim Durchzappen.
Ja.
Aber ja, er war damals schon nicht die große Nummer, nicht groß angepriesen, auch in keiner Filmzeitschrift. Ich als großer Kevin Costner-Fan hatte den natürlich auf dem Radar, aber er lief ja nicht, ne? Und
ja,
musste halt dann bis zur DVD warten. Aber ich mag ihn einfach irgendwie. Ich habe ihn früher gemocht und ich konnte jetzt auch wieder was mit ihm anfangen. Wenn die Kritikpunkte, habe ich ja schon angebracht, eben diese wilde Schnittorgie da und ja, er geht auch mit seinen 2 Stunden auch zu lang für das, was er erzählen will. Also das ist definitiv, wenn du da 90 Minuten draus gemacht hättest, hätte das locker gereicht.
Das stimmt, da kannst du noch mal eine halbe Stunde rauskürzen. Dann würde ich noch sagen, kürze noch den Handlungsstrang um den Jungen raus. Ich finde, wie gesagt, Kinder, also nein. Und Courtney Cox, sorry, ey, die verkauft sich da auch ordentlich unter Würde. Also in den ersten 15 Minuten wird sie vom Kurt Russell ordentlich ans Bett genagelt.
Ja, also diese Sex-Szenen sind schon komisch. Lustig, ja. Also es ist für mich wieder so ein Ding. Hätten sie den in die 70er Jahre gemacht, wäre das locker so ein Drive-In-Movie gewesen.
Genau.
Ja. Das war aber sowas mag ich halt und den Charme versprüht er auch und eben Kevin Costner, Kurt Russell und die Action. Und dass er dann doch schon wegen der härtere Gangart fährt. Und es passt. Es ist so, was er sein will, ist er eigentlich.
Mhm.
Ja.
Ist okay, Carlo.
Nun ja.
Du darfst gut diesen Film gerne mögen.
Ja.
Okay.
Ja, hast du noch was?
Nö, ich glaube, es ist klar geworden soweit.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch unsere Schlussbewertung für diesen Film ab. Ich würde sagen, er ist gut und ich gebe ihm 7 Elvis Preslers auf Koks.
Elvis Preslers auf Koks. Okay, ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, der Film ist Edeltrash, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen unbedingt, dass er schlecht gemacht ist, sondern einfach wahrscheinlich also von der Qualität, vom Produktionsaufwand ist er nicht schlecht gemacht. Trotzdem ist der Film für mich schlecht. Er ist nicht gelungen. Und ich würde ihm 4 von 10. Was war das? Elvis Preslers mit was?
Auf Koks.
Ah, 4 von 10 Elvis Preslers auf Koks. So.
Ja.
Mhm.
Okay, dann fahren wir aus der heißen Wüste aus Las Vegas etwas durchs All und landen jetzt auf dem Planet der Affen von 1970.
Oha.
Dem zweiten Teil.
Ja.
Rückkehr zum Planet der Affen.
Ja.
Und würde gerne wissen, wann hast du ihn das erste Mal gesehen und wie hat er auf dich gewirkt? Oder hast du ihn auch jetzt erst das erste Mal gesehen?
Ja, ich habe ihn auch jetzt das erste Mal gesehen. Ich hatte aber schon viel über diesen Film gehört und ich habe mir damals mal diese Box geholt, wo alle Teile drin waren, also alle alten und die Doku. Ich dachte eigentlich, ich hätte den schon mal gesehen oder wenigstens schon mal reingeguckt damals, nachdem ich den grandiosen ersten Teil damals geguckt habe. Aber mir kam überhaupt nichts mehr bekannt vor, also überhaupt nichts mehr. Deswegen war das wirklich jetzt definitiv eine Erstsichtung. Wie ich ihn fand, kommen wir gleich zu. Aber er hat mich natürlich schon lange gereizt, weil die Fortsetzung von Planet der Affen haben ja auch schon so einen kleinen ikonischen Status. Gelten natürlich größtenteils irgendwie als gescheitert. Aber Rückkehr zum Planet der Affen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass der, ja, den könnte man vielleicht ein bisschen pushen. Da steckt vielleicht was drin. Wie mir jetzt bei der Sichtung aufgefallen ist, ja, da steckt was drin, aber ich weiß nicht, ob es gut war.
Ja. Okay, naja, da kommen wir dann gleich drauf zu sprechen. Mhm. Also die ganze komplette Planet der Affen-Reihe, das ist so Kindheitsding von mir. Mhm. Ich habe die irgendwann in den 90ern nachts liefen die immer im ZDF, Samstagnacht, jeden Samstag ein Teil von den fünf. Und die habe ich mir mal aufnehmen lassen.
Ja.
Auf Video. Weil ich erst so lange nicht, die liefen irgendwann um 23:30 oder was.
Okay.
Und dann habe ich sie sonntagfrüh gleich geguckt. In voller Aufregung. Und und dann habe ich da auch eben den zweiten Teil zum ersten Mal gesehen. Und ich fand damals, ich sage jetzt einfach mal wirklich damals, den zweiten Teil immer am besten. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, nach dieser Sichtung, ich habe mir nochmal den ersten angeguckt, jetzt dann den zweiten, dass ich mir auch noch jetzt 3, 4 und 5 angucke. Und bis jetzt, weil ich ja 1 und 2 gesehen habe, würde ich auch immer noch behaupten, mir gefällt der zweite besser als der erste.
Das ist unfassbar.
Ja.
Das ist unfassbar.
Ja. Genau.
Okay. Carlos, soll ich die Inhaltsangabe auch machen?
Die würde ich vorlesen.
Okay.
Oder wolltest du?
Ich würde dir das auch abnehmen, ist mir egal.
Nee, ich hab's ja schon offen.
Okay.
Ich zitiere auch von Movie Break.
Bitte.
Also, die Erde im Jahre 4955. Nachdem der Astronaut George Taylor, das ist Charlton Heston im ersten Teil, sich mit seiner Freundin Nova aus den Fängen der Affen befreien konnte, durchstreifen sie das verdorrte Ödland auf der Suche nach weiterem Leben. In der Zwischenzeit landet ein zweites Raumschiff in der verbotenen Zone, welches Taylors Kollegen Brand an Bord hat. Dieser wurde vor tausenden von Jahren kurz nach dem Start von Taylor losgeschickt, um das verlorene gegangene Raumschiff zu suchen. Nun findet sich Brand ebenfalls in einer Welt voll Affen wieder. Wie realistisch eigentlich. Die sich gerade in den Kriegsvorbereitungen befinden. Ihr Ziel ist es hierbei, das Ödland sowie eine geheimnisvolle Höhle, die ein altes wie tödliches Geheimnis birgt. Was wird das wohl sein? Aber gut. Dann erzähl doch mal, was hast du jetzt in dieser Fortsetzung von diesem Science-Fiction-Klassiker entdeckt?
Ja, ich habe viele Fragezeichen entdeckt. was ich ja erstmal kurios finde, ist ja, wobei es gar nicht so kurios ist, ja verständlich, der Film setzt ja mit dem Ende von Planet der Affen an und zeigt uns dann, wie Taylor, also Charlton Heston verschwunden ist nach dem Ende von Teil 1. Er hat sich an eine Geröllwand gelehnt und ist verschwunden. Übergeblieben ist seine Freundin Nova, die immer noch nicht sprechen kann. Und dazu kommt jetzt ein anderer Astronaut, der sich auf die Suche nach Taylor begibt. Dieser Astronaut, der Brand, weiß natürlich nicht, dass er auf Mutter Erde wieder gelandet ist, nachdem er, was weiß ich, wie viele Lichtjahre durchs All geeiert ist.
Gerauscht ist.
Genau. Ja. Und kommt jetzt auf dem Planet der Affen an und findet sich dann bald in der gleichen Situation wieder, in der sich auch Taylor wiedergefunden hat. Er merkt, dass mit den Affen nur teilweise gut Kirschenessen ist, mit dem Gorilla eher nicht. Mit den Schimpansen, die dann so ein bisschen wissenschaftlich drauf sind und erkennen, die Menschen, das sind eigentlich keine kranken Hirne, die kranken Hirne sind eigentlich die Gorilla.
Ja.
Genau, und dieser Brand, der Charlton Heston sehr ähnlich sieht, ich würde sagen, dass er, was die körperliche Fitness angeht, sogar noch fitter ist als Charlton Heston.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, dem folgen wir dann. Der gerät in Kontakt mit guten Affen, gerät in Kontakt mit bösen Affen und irgendwann gibt's gar keine Affen mehr, denn dann gibt's auf einmal irgendwelche telepathischen Mutanten.
Ja, wie wundervoll.
Ja, genau. Ich fange mal ganz klassisch einfach mit dem Hauptdarsteller an. Das ist dieser James Franciscus.
Ja.
Ja. Ich sag mal so, der hat echt eine gute Physis. Also, das als Action-Schauspieler eignet der sich schon. Der macht was her. Der ist auch dominant. Also ich kaufe dem die Rolle des Action-Darstellers ab. Ich sage auch nicht, dass der schlecht spielt. Der spielt durchaus gut. Das Problem, was ich habe, ist, dass du einerseits mit Rückkehr zum Planeten der Affen, dass die versuchen, nochmal hier so einen Taylor aufzubauen, der im Prinzip zu großen Teilen nochmal die gleiche Geschichte erlebt wie sein Vorgänger. Was heißt zu großen Teilen? Also teilweise. Und dieser Figur allerdings irgendwie keine Individualität einschenkt. Also der hat für mich keinen Charakter gehabt, dieser Brand. Der war relativ egal. Der hat nicht die Wut gehabt von Charlton Heston, die wirklich durch den Planet der Affen durchgepeitscht ist von Anfang bis Ende. Der war mir relativ egal sogar. Mag er auch noch so solide gespielt haben und so fit gewesen sein, dass man sich dachte, wow, guter Buddy. Der war mir relativ egal. Und das kann ich leider auch auf den gesamten Planet der Affen in diesem Fall beziehen, weil die Fortsetzung dem ersten Teil ja, was jetzt zum Beispiel so die gesellschaftspolitischen und sozialkritischen Tendenzen angeht, kann ich das darauf beziehen, weil da macht der Rückkehr zum Planet der Affen ja auch eigentlich nichts Neues mehr. Also der entwickelt das ja im Prinzip nicht weiter.
Ja, er wirkt natürlich wie eine Kopie, war natürlich wahrscheinlich auch einfach durch den Erfolg vom ersten musste da schnell eine Fortsetzung kommen. Und wie es ja auch immer mit Fortsetzungen so ist, haben sie auch in die 70er Jahre dann so gemacht, es musste ja auch rasander alles werden, ne?
Mhm.
Irgendwie größer, schneller.
Billiger.
Billiger. ich finde handwerklich nach wie vor gut gemacht, auch die Masken.
Ja, wobei die Masken schon billiger sind als im ersten Teil, oder?
Ich glaube, da haben sie anderes Material oder was verwendet.
Da
waren es dann teilweise nur Überzugsmasken oder
genau,
so.
Genau, das merkt man schon teilweise. Das sah schon echt
ein bisschen. Aber es schaut immer noch gut aus.
Ja, also mit billiger sage ich jetzt gar nicht so unbedingt, dass das scheiße aussieht. Aber man merkt schon, dass das nicht mehr so so mit dem richtigen, mit der richtigen künstlerischen Vision, wie der erste Teil, der da ja wirklich sehr ausgefeilt und detailliert und liebevoll gearbeitet hat. Dieser zweite Teil ist handwerklich auch noch gut. Und man, das Schöne ist halt, dass der wirklich super analog ist, also wirklich komplett handgemacht. Ja. Das gibt ihm Charme. Allerdings hat er halt nicht mehr diese epische und wuchtige und schockierende Wirkung oder diese satirische Wirkung dann auch des Erstlings. Also es ist schon wirklich ein Nachklapp einfach, ne?
Ja, wirkt auf jeden Fall, also er ist, denke ich, ist er, ja, hast recht, aber er ist trotzdem irgendwo politisch und ich muss jetzt, ne, man muss ja da wieder die Entstehungszeit mit berücksichtigen. Ja. Man findet ganz viel Vietnam.
Ja, ja, klar.
Querverweise.
Die Gorilla, ja? Die Gorilla sind komplett Vietnam.
Paviane.
Ja, das ist dann hier, das sind die Hippies.
Ja. Und oder es sind ja keine Paviane, es sind ja Schimpansen.
Ja, die Schimpansen, das sind die, ja, die guten.
Ja, und die Gorilla merkst jetzt hier schon, hier als aufmarschierende Militär und dann die Orang-Utans natürlich noch, die For Presidents-Typen.
Ja.
Und ja, man sieht viel, viel Zeitgeschichte Vietnam-mäßig in dem Film. Das ist jetzt mir wirklich auch nach langer, langer Zeit, wo ich diese Filme jetzt wieder gesehen habe, erstmal also so richtig bewusst geworden, weil wenn du die als Kind siehst,
erkennst du das nicht.
Willst du eigentlich nur die Affen sehen.
Ja, klar.
Und halt unterhalten werden. Und ja, auch später, wenn diese Mutanten-Menschen, die in den U-Bahn-Schächten-Stationen New Yorks noch herumeiern und eine, das ist ja das absolute Mega-Absurdum schlechthin, diese Atombombe als ihren Gott da anbeten, an das Symbol des Friedens irgendwie auch. Und finde ich, man hat auf der einen Seite die Affen, die ja, es hieß ja, im ersten kommt immer ganz oft die Dialogzeile, ja, die Menschen zerstören immer alles, zerstören sich selber, sind einfach Tiere, sagen die Affen. Letztlich sind aber ja die Affen, und was sieht man auch ganz gut im zweiten Teil, ja auch genauso bescheuert wie die Menschen.
Ja.
Von ihrem Verhalten.
Ja, gut.
Ja, also hauen genauso auf den Putz, wie das menschliche Militär es wahrscheinlich machen würde.
Genau, also das ist ja auch so, ne? Der
marschieren ein, wollen den Heiligen Krieg ausrufen.
Genau.
Und dann hast du die Mutanten da unten in den Katakomben und sind praktisch die letzten überlebenden menschlichen Wesen. Und man müsste meinen, finde ich auch ganz gut aufs echte Leben reflektiert, sie müssten jetzt ja eigentlich mal draus gelernt haben.
Aber
sie haben es nicht.
Nein.
Sie beten immer noch eine Atombombe an und wollen ja eigentlich auch nur wieder Krieg führen und nehmen ja praktisch, Taylor ist ja dort unten gefangen. Nehmen ja dann Nova und Brand auch gefangen, ja, und behandeln die ja auch nicht besonders schön.
Ja, ja gut. Das also, ist aber.
Ich finde, es spiegelt ganz, ganz gute gesellschaftliche Thematiken trotzdem auch in dieser Fortsetzung, die immer noch zeitlos sind.
Ja. Da hast du sicherlich recht, also die Ansätze sind da auf jeden Fall, aber es ist ja, also einerseits wird es dir ja mit einem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen, wenn die Schimpansen da am Demonstrieren sind, das ist ja, passt natürlich auch ein bisschen so zu naiven Kritik der 70er Jahre, ja, und du hast natürlich auch die Mutanten, die ja kaum noch menschlich sind. Die sind ja schon durch die radioaktive Strahlung mutiert. Und also ich verstehe schon deinen Ansatz. Natürlich sind da auch immer noch Punkte drin. Also das ist auch noch irgendwo eine Form von politischem Kino, aber es ist halt nicht mehr so durchschlagend, weil es einfach auch nicht mehr so subtil ist. Also es ist ja wirklich sowas von plump, dass man sich fragt, ist das wirklich Planet der Affen 2? Also geht da wirklich dieses Meisterwerk von 1968 voraus? Was mir allerdings an dieser Stelle ganz gut gefallen hat, ist, wenn Brent und Nova unten in die U-Bahn-Schächte reingehen und immer mehr, immer tiefer hineinsteigen und dann irgendwann tatsächlich auch auf Taylor treffen, wie du schon gesagt hast. Also Charlton Heston ist auch in Teil 2 noch dabei. Er ist gefangen von den Mutanten und wird dann im Finale nochmal eine Rolle spielen, was dann auch erklärt hat, warum Brent und Nova keine Liebesbeziehung zusammen hatten. Denn der gute alte Taylor saß da unten herum. Ich habe übrigens gelesen, dass der Charlton Heston eigentlich gar nicht mehr in Teil 2 mitspielen wollte, sondern dem Produzenten noch einen Gefallen getan hat. Also eigentlich wollte er, dass er in der Eröffnungsszene schon stirbt. Aber das haben sie dann so gemacht, dass er, am Ende dann stirbt. Das muss ich dem Film übrigens wirklich hoch anrechnen. Der hat ein sehr düsteres, sehr kompromissloses Ende. Wirklich Rückkehr zum Planet der Affen ist das Ende des Planet der Affen eigentlich.
Ja, ich finde, das ist dieses Ende, ich liebe es sowas von.
Ja, das Ende ist echt gut.
Ich habe es schon als Kind war ich schockiert.
Ja.
Weil ich es wahrscheinlich noch nicht so einpacken konnte, was da jetzt eigentlich passiert ist. Ich habe eher drum getrauert, dass die zwei Helden, die du ja immer als so Fixpunkt nimmst als Kind,
ja,
dass die da einfach praktisch weggerotzt werden.
Aber wie? Auch mit Kopfschüssen?
Ja, ja. Und dann letztlich ja eben Charlton Heston während des Sterbens noch den Todesschalter aktiviert praktisch.
Ja. Die heilige Bombe, die ein Instrument Gottes ist, ne? Die den Teufel besiegte und Engel erschuf.
Ja, und das ist, das finde ich so großartig.
Ich mag deine Begeisterung dafür. Also ich kann das verstehen, dass man das mag. Von wegen, die Menschen lernen eben letztlich nicht daraus. Selbst jetzt, wo sie sich ja eigentlich eine ganz eigene Kultur geschaffen haben, fernab von den Affen, die natürlich wissen, dass da im verbotenen Land, so heißt dieser Sektor ja, wo die Affen, wo die Mutanten leben, dass da noch welche sind und sie wollen ja auch angreifen, aber sie hätten halt die Chance gehabt, vielleicht auch eine Zivilisation zu gründen, die nicht unbedingt auf Gewalt basiert, aber natürlich können sie nicht anders und sie beten die größte Massenvernichtungswaffe überhaupt an, eine Atombombe. Ich verstehe das. Das finde ich auch erstmal ganz gut. Für mich hat das nicht in den Film gepasst, weil das für mich so war, als wenn da zwei Filme zusammenlaufen. Also du hast wirklich einmal den Planet der Affen am Anfang, was ich auch stimmungsvoll fand. Und dann hast du irgendwann diesen Telepathen-Mutanten-Kram, der irgendwie wie aus einem anderen Film geschnitten wirkt. Und du hast da dann einfach so eine innere Zerrissenheit, die einen Film wie Rückkehr zum Planet der Affen vollkommen ohne Affen gestaltet, ganz lange Strecken.
Finde das, was ich dann auch so besonders finde.
Dass er die Affen einfach weglässt.
Dass du diese zwei Hälften hast.
Mhm.
Ja? Dass dann eben diese Menschen da in Erscheinung treten, diese mutanten Menschen. Es hat natürlich alles auch so einen gewissen Grindhouse-Anstrich. Mutanten, Affen, ne? Finde ich auch wieder, es ist so eine Mischung schon wieder. Es ist, aber das ist auch immer so, was man ganz oft im Kino der 70er Jahre entdeckt, dass da viel zusammenfließt. Also politisches und reißerisches Zeug irgendwo und es ergibt dann ein großes Ganzes. Und finde auch, dass einfach Rückkehr zum Planet Affen da ganz viel davon hat, das aufeinander trifft. Und der dadurch auch schon so eine ganz spezielle Atmosphäre entwickelt. Mich hat der Film dann auch wieder von Anfang an irgendwie so reingezogen. Und das ist interessant, dass als Kind das ja auch schon irgendwie funktioniert hat, weil ich ja den immer schon am liebsten hatte, diesen Rückkehr zum Planetaraffen. Mhm. Und jetzt war es wieder so. Ich bin ja mal gespannt jetzt, wie es dann mit den anderen Fortsetzungen ist. Vielleicht gefällt mir da auf einmal der dritte besser. Mhm. Ja. Kann ja durchaus möglich sein. Aber ich finde, er ist mit den 90 Minuten knackig, er packt was rein, er bietet Action, die halt damals soweit möglich war. Er hat diese gewisse Atmosphäre und er hat diese What the fuck Momente auch drin. Auch wenn die Mutantenmenschen Telepathie beherrschen oder so, das ist dann schon wegen dieses Abgedroschene, aber es funktioniert irgendwie noch. Man nimmt es ihnen einfach nicht übel. Es ist ja auch eine Science-Fiction-Geschichte irgendwo. Ich finde, ja, der erste, der war halt trotzdem mehr bodenständiger, noch mehr politischer, vielleicht noch mehr Satire und auch fantastisch. Mhm. Ja, klar, Filmgeschichte, irgendwie ein Science-Fiction-Meisterwerk. Aber den zweiten, da spielen sie für Elemente rein, der wirkt einfach auf mich, ja, gefällt mir einfach mehr irgendwie, minimal mehr. Ne?
Okay, ja, das war ja schon jetzt quasi ein Fazit von dir, ne?
Ja, war ein Fazit.
Ja, da kann ich dir dann jetzt sagen, also ich verstehe deine Punkte, ich finde Rückkehr zum Planet der Affen auch nicht unsympathisch und ich würde ihn auch nicht als vollkommen misslungen betrachten. Ich würde auch nicht sagen, dass das kein politischer Film ist, aber für mich war es dann so, dass die Hauptfigur war mir zu charakterlos. Ich fand, dass diese beiden Teile des Films, dass die kein Ganzes ergeben haben, also dass die nicht geschmeidig ineinander geflossen sind, sondern sich irgendwie nicht so richtig ergänzt haben miteinander. Der Planet der Affen und die Mutantenköpfe da unten. Und vielleicht war es mir gestern Abend dann, ich habe ihn ja gestern Abend geguckt oder habe ich ihn vorgestern geguckt? Nee, ich habe ihn gestern geguckt. Vielleicht war er mir dann auch letztlich irgendwie zu plump in seinen Metaphern. Aber das passt doch, haben wir zusammen geguckt.
Parallel geguckt.
hast du dann auch direkt Letterboxd bei mir gesehen?
Ja, genau. Ah, wie ich okay. dann nach dem Film gleich meine Bewertung tippen wollte, habe ich gesehen, dass du ihn auch schon bewertet hattest.
Sehr gut, sehr gut. Gut, ja. Da würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach zu der Bewertung, ne?
Ja.
Was geben wir, Carlo?
Also, willst du anfangen?
Ja, wenn du mir sagst, was ich geben soll, 1 bis 10.
Bananenschalen.
Okay. Also, ja, es ist schon trashig. Ich gehe aber im Falle von Rückkehr zum Planet der Affen nicht so weit, dass ich sagen würde, er wäre schlecht. Denn eigentlich ist das schon. Allerdings habe ich dann doch irgendwie so ein bisschen mehr Sympathien für die Machart, dieses klassische Sci-Fi, Dystopie, bla bla, dass ich sagen würde, er ist Mittel.
Mittel, okay.
Einfach Mittel haue ich jetzt mal neu raus. Und gebe ihm 5 von 10 Bananenschalen. Und ja, also er hatte mir jedenfalls nicht die Lust geraubt, mir noch die weiteren Teile anzusehen. Das kann ich an dieser Stelle sagen.
Ja, das hoffe ich auch.
Ja.
Wenn du jetzt den geguckt hast, guck dir wirklich Teil 3, Teil 4, Teil 5 an.
Ja.
Die sind auf ihre Art auch interessant.
Okay.
Also der fünfte ist definitiv der schlechteste.
Mhm.
Aber den muss man trotzdem auch mal gesehen haben. Und okay. 3 und 4 bin ich gespannt, wie sie da gefallen, weil das wirklich beides nochmal so richtig eigenständige Charakter sind, diese Filme.
Okay.
Musst du dir auf jeden Fall noch anschauen.
Mhm. Na gut, ja.
Ja, also dann sage ich mal noch meine Bewertung. Ich mag ja den Film sehr, deswegen ist er für mich gut. Und er bekommt 8 von 10 Bananenschalen von mir.
Okay. Woo.
Ja. Okay. Sind wir für heute wieder durch.
Jawohl. Haben wir es wieder geschafft.
Haben wir es wieder geschafft, ja. Genau. Dann nur noch ein kleiner Hinweis an unsere Hörer, die uns nicht nur über Movie Break hören können, sondern auch über YouTube, dann über, lass mich noch, Spotify, iTunes, Podigy und Deezer.
Richtig.
Ja, habe ich noch was vergessen?
Ich glaube nicht, aber ich blicke da auch nicht mehr durch. Auf jeden Fall auf einigen Plattformen sind wir zu hören. Und natürlich noch gerne ein Like bei Facebook, Instagram und Twitter hinterlassen. Genau. Da gibt's auch täglich Content, die neuesten Sachen alle immer aktuell. Folgt uns da, kommentiert, lobt uns, empfiehlt uns weiter. Ich und Carlo haben es besonders verdient. Stopp, Carlo und ich, Entschuldigung. Ja, genau. Weil wir haben das besonders verdient. Ja. Richtig.
Genau. Ja, genau. Lasst eure Meinungen da, wie ihr die Planetaffen findet. Die Streifen, alle 5, auch, ja. Ja, nur mal bezogen auf die alten.
Genau.
Nicht auf die neuen.
Haut mal was raus. Also ihr könnt euch auch sicher sein, ihr merkt es ja schon, wir kommen inzwischen etwas regelmäßiger zurück. Das hat natürlich auch gewisse Gründe, weil ich ja bald umziehe und wir so ein bisschen jetzt nochmal vorproduzieren wollen oder beziehungsweise auch raushauen wollen. Was nicht heißt, dass es nach meinem Umzug keine Trashcasts mehr gibt, aber ihr kennt das ja bestimmt, man kommt in eine neue Stadt, man ist dann mit Freunden erstmal ganz viel unterwegs und hat dann am Anfang nicht mehr so viel Zeit. Das heißt nicht, dass ich euch oder Carlo nicht mehr lieb habe. Das heißt einfach nur, dass ich dann erstmal wahrscheinlich Berlin in mich aufsaugen möchte. Carlo versteht das bestimmt auch sehr gut.
Ja, alles gut.
Genau.
Und ich denke, einmal im Monat
einen
Trashcast kriegen wir hin.
Richtig, das klappt. Also.
Aber jetzt wollen wir ja noch eifrig arbeiten.
Richtig.
Bis du umziehst.
Ja.
Da kommt jetzt dann auch nach dem sicherlich noch ein bisschen was.
Da kommt der Knaller. Da kommen Knaller. So nämlich.
Genau.
Mhm.
Uns geht der Stoff nicht aus.
Definitiv nein.
Okay, Pascal, dann bedanke ich mich bei dir. Es war wieder wunderschön. Ich bedanke mich draußen bei euch fürs Zuhören und gebe das letzte Wort an Pascal. Ciao, ciao.
Ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Es war wieder sehr schön mit dir, Carlo. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal und lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.